ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Und da hätte ich ganz gerne erstmal den werten Namen.
Harald Meller.
Geburtstag.
10.05.60.
Ein Stier. Geburtsort.
Olching in Bayern.
Bei München.
Bei München.
Profession.
Archäologe.
Können wir es nochmal ganz kurz und wahrscheinlich müssen wir es sogar noch zwei- oder dreimal sagen, welche Ämter Sie alle innehaben. Also der bekannte Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle an der Saale. Himmelscheibe von Nebra als Stichwort, was weltweit wahrscheinlich gehört werden kann. Direktor des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und, weil der Tag ja 24 Stunden hat, seit 2023 auch kommissarischer Direktor und Vorstand der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. Fehlt noch was, Herr Meller?
Nein, eigentlich nicht. Ich mache noch ein paar andere Dinge, aber im Wesentlichen war es das.
Danke. Was treibt Sie an?
Die Suche nach wissenschaftlicher Erkenntnis und diese den Menschen mitzuteilen.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
In Wörlitz.
Da bewohnen Sie ein
kleines 60 Quadratmeter Wallbachhaus. Da bin ich, wann immer ich kann. Das ist nicht so häufig, aber wenn ich kann, bin ich dort, weil Wörlitz ist ein wunderbarer Ort.
Wer hat im Wallbachhaus Tätigkeit geübt?
Im Wallbachhaus war es so, dass das eigentlich zum Bewachen des Walles war. Da hat man Dinge bevorratet, wenn der Wall in Gefahr war. Aber bei den größeren Wallbachhäusern hat der Fürst Franz natürlich auch Station gemacht und gegebenenfalls seine amorösen Bekanntschaften getroffen.
Wenn Sie jetzt auch kommissarischer Direktor und Vorstand der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz sind, sind Sie dann Ihr eigener Vermieter?
Nein, das bin ich nicht, sondern ich habe ja schon 2009 das Ganze gemietet und dann saniert, weil das Haus unsaniert war. Und das heißt, ich bin schon ganz lange hier und da hat sich an den Konditionen nichts geändert.
Was ist daran so schön, an diesem Haus und an dem wahrscheinlich damit verbundenen Blick auch?
Was da so schön ist, ist, dass man von dort aus das Gartenreich sieht. Und das Gartenreich ist einer der schönsten Punkte weltweit überhaupt, nach meiner Sicht. Und auf alle Fälle in Deutschland und Mitteleuropa.
Welche Musik hat Sie unlängst berührt?
Ja, Ella Fitzgerald, The Lost Berlin Tapes, die waren lang verloren und sind erst vor kurzem wieder aufgetaucht. Und 1962 ist Ella Fitzgerald auf dem Höhepunkt ihrer Kunst. Und das ist sehr bewegende Musik.
Und welches Buch hat Sie bewegt?
Johann Turi, die Erzählungen von dem Leben der Lappen. Das ist ein indigener Lappe. Das Buch wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts von ihm notiert. Und er hat nicht nur als Rentierhalter gelebt, sondern auch als Jäger. Und er erzählt uns von einer völlig vergessenen Welt und er sensibilisiert uns für den Untergang derer, die eigentlich nie etwas sagen und sich wenig mitteilen, nämlich die Nomaden, die Jäger, die eher schriftlosen Kulturen, die sozusagen von den Staaten und Zivilisationen verdrängt werden. Wir erleben das ja weltweit, dass von Tausenden von Völkern und Menschengruppen, die es gibt und vor allem Sprachen, dass die einfach verdrängt werden, abgedrängt in Regenwälder und am Ende letztlich durch Krankheiten und Ähnliches vernichtet.
Dann macht er etwas Ähnliches wie Sie. Sie sorgen ja auch dafür, dass Kulturen oder einzelne Menschengruppen nicht vergessen werden.
Ja, mir geht's um zwei Dinge. Nicht zum einen geht's darum, dass man die Menschen nicht vergisst, die vor uns gelebt haben, und zwar 99% der Menschheitsgeschichte schriftlos. Und die Menschen haben sich nicht selbst geäußert und wir können aber deren Wissen, deren Lebensweise und so weiter erkunden. Das ist aber ganz wichtig für uns selbst, damit wir wissen, wie sind eigentlich Menschen. Denn was wir kennen, auch im Geschichtsunterricht, ist eigentlich nur, ja, wie es uns erzählt wird, in staatlicher Form, wie wir die letzten paar tausend Jahre leben. Das ist aber im Grunde ein winziger Abschnitt, 1% der Menschheitsgeschichte. Und die 99% davor, sozusagen dieser große Berg unter den Wellen des Meeres, das macht unseren eigentlichen Charakter aus.
Wie beginnt Ihr Tag?
Mit dem Öffnen der Balkontür.
Die Balkontür in Halle oder in Wörlitz?
In Halle natürlich, in Wörlitz habe ich keine Balkontür.
Im Winter öffnen Sie auch die Balkontür?
Immer. Das Fenster ist dann immer offen, weil ich brauche frische Luft.
Wann stehen Sie auf?
In der Regel stehe ich um 6:30, 7 auf, gehe aber nicht vor 2 Uhr ins Bett.
Harald Meller, Sie sind zu Gast aus einem schönen Anlass, also in der kommissarischen Funktion als Direktor und Vorstand der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. 25 Jahre Weltkulturerbe der UNESCO Gartenreich Dessau-Wörlitz. Im Mai die großen Feierlichkeiten. Was war das für ein Anlass und was war das für eine Feier? 25 Jahre.
Ja, 25 Jahre Welterbe ist natürlich eine großartige Sache. Es ist einfach fantastisch, dass das Savoy jetzt zum Welterbe ernannt wurde. Und wir haben zusammen mit den Gartenträumen gefeiert, die 20-Jähriges hatten.
Genau,
und,
also nochmal 50 historische Parkanlagen.
Genau, mit 50 historischen Parkanlagen. Und wir sind natürlich stolz, dass es mit den Welterbetitel geklappt hat. Der wurde als einer der letzten Welterbetitel 89 von der DDR noch eingereicht bei der UNESCO, dann aber wegen der deutschen Wende sozusagen nicht verwirklicht. Und das dann deshalb Wörlitz Welterbe wurde es mehr als verdient. Und wie gesagt, es ist der erste klassizistische Park auf dem Kontinent und der erste in Deutschland. Und der ist als Musterbeispiel der Aufklärung von höchster Bedeutung und kann uns heute noch viel lernen.
Hat man in den zurückliegenden 25 Jahren bemerken können, dass dieser Titel auch Konsequenzen bei der Pflege und beim Umgang mit dieser einzigartigen Anlage hatte?
Ja, natürlich. Prinz Charles war noch als Prinz sozusagen Schirmherr, hat es auch nie abgelegt, hat auch den Park besucht. Und allgemein ist der Park bei allen Kundigen als eine der bedeutendsten Gartenanlagen weltweit bekannt. Und natürlich lenkt es eine Aufmerksamkeit auf den Park. Und der Park wurde in den letzten 25 Jahren von der Landesregierung ausgezeichnet unterstützt.
Und diese Unterstützung geht auch weiter.
Die Unterstützung geht weiter. Wir haben gerade vom Bund und Land ein riesiges Programm bekommen, um in den nächsten 10 Jahren Gebäude zu sanieren und auch Parkteile zu sanieren, die akut gefährdet sind. Und mit diesen 150 Millionen über 10 Jahre, also 15 Millionen pro Jahr, wird es also gelingen, zum Beispiel ein Besucherzentrum zu machen, was man dringend braucht.
Wo wird das stehen?
Das ist das Gelbe Haus, praktisch direkt gegenüber dem Schloss. Und da können dann die Besucher ankommen, sie können Kaffee trinken, sie finden einen Shop vor, sie können sich vor allem informieren, auch über andere Welterbestätten. Also das wird eine ganz wichtige Sache.
So, und im Jubiläumsjahr, gibt es da ein besonderes Angebot oder ist es das Übliche?
Nein, da haben wir natürlich ganz tolle Sachen gemacht. Bislang ist es so, man geht in den Park und findet das alles ganz schön, ästhetisch schön, aber man kennt die tiefen Hintergründe nicht. Und das kann man mit einer Gartenreich-App nun erschließen. Man geht auf den QR-Code und dann versteht man die einzelnen Elemente des Parks, zum Beispiel die Iron Bridge. Die ist natürlich nachgebaut nach einer eisernen Brücke in England, einer Brücke über den River Severn, damals die modernste Brücke der Welt. Und davor ist eine Furt, die zeigt die älteste Querung eines Menschen. Und in diesem evolutionistischen, aufklärerischen Gedanken hat der Fürst den ganzen Park gestaltet. Das heißt, er wollte die Aufklärung an die Menschen bringen. Gleichzeitig ist der Park aber ein verrätseltes Etwas und wir sind dabei, das zu enträtseln. Aber da können wir vielleicht später noch mit drüber reden.
120 Stationen hat, glaube ich, die App.
Genau, die hat ganz viele Stationen. Wir haben aber auch eine neue Ausstellung im Haus der Fürstin, Vulkane, Götter, Großsteingräber, die Antike und das Gartenreich. Das Gartenreich ist sehr stark durch die Antike, durch seine Italienreise, durch seine Bekanntschaft mit Winkelmann dominiert. Und das stellen wir aus, indem wir zeigen, wie die Beziehungen zur Antike sind. Sie zeigen die Reiseerinnerungen, die Sammelobjekte, sie zeigen die antiken Begeisterung des 18. Jahrhunderts, aber auch eine völlig neue Zeitschicht, die wir entdeckt haben. Wir haben nämlich erst vor kurzem auch durch archäologische Untersuchungen entdeckt, dass der Fürst nicht nur immer seine mythologische Genealogie in die Antike zeigt. Also er ist der älteste Fürst, weil er kommt sozusagen von Aeneas und Aeneas ist der Enkel der Aphrodite, die mit Anchises ein Kind hatte, nämlich Aeneas. Und dann gibt es das Kind Ascanius, den Enkel, und der gründet Rom und da führt sich der Ascanius, Ascania, unser Fürst ist eine askanische Abstammung, deshalb führt er sich auf Rom zurück und das ist sozusagen der mythologische Hintergrund. Er ist also direkt edler als alle anderen Fürsten da, direkt aus Rom und von dem Gründer Roms abstammt. Das ist die eine Linie. Die andere Linie ist aber die einheimische askanische Linie. Er stammt von Eisiko ab, dem mythischen Gründer der askanischen Linie. Und das belegt er durch archäologische Grabungen. Und im ganzen Fürstentum untersuchen die archäologisch Dinge schon seine Vorgänger. Und alle Großsteingräber baut er ab und baut daraus riesige Monumente. Das sieht man, wenn man im Park ist. Aber die Großsteingräber sind dann weg und die Großsteingräber verweisen auf die Ahnen. Und deshalb baut er sich selber wieder Großsteingräber im Park. Und die waren aber zugewachsen und verschüttet, sodass wir sie wieder freilegen mussten. Und jetzt verstehen wir plötzlich die Mythologie und auch die Reiselandschaften, die er sozusagen abbildete.
Diese wunderbaren Verknüpfungen, also das mit der Furt und mit der Brücke, das hat mir gut gefallen. Hat das der Fürst verstanden oder haben das auch noch ein paar mehr Leute verstanden?
Der Fürst war super intellektuell, super kreativ und er hatte seine Freunde, die das verstanden und ihm war es, glaube ich, nicht wichtig, er hat nicht aufgeschrieben, nicht wichtig, dass alle das verstehen, sondern dass die Kenntnisreichsten das komplexe System verstehen und die anderen haben einfach einen schönen Park und verstehen das, was andeutungsweise da ist. Das ist wie im surrealistischen Film, wenn Sie sich einen Buñuel-Film anschauen, dann wollte Buñuel auch nicht, dass Sie alles verstehen, das ist wie immer in großer Kunst. Aber manches verstehen wir erst jetzt. Wir haben zum Beispiel erst vor ein paar Wochen etwas grundsätzlich Neues entdeckt, das jeder Besucher erzählen kann. Es gibt schon einen Vulkan in Wörlitz. Der Vulkan, der ausbricht, jetzt wieder am 14., 15. August, wird ein ganz tolles Spektakel. Das ist nicht der erste Vulkan. Er baut gleich nach seiner Rückkunft aus Italien 1767, 66, 67 das sogenannte Nymphaeum. Und das ist vorne, wenn Sie schauen, der verschütterte Isis-Tempel von Pompeji, den Sie besucht haben. Und das macht er mit Raseneisenstein, der sozusagen als fließende Lava. Und wenn Sie hinten hochgehen, ist ein komischer Schacht und da kommt ein Bergmann raus. Und da schreibt schon Böttcher in einer der damaligen Reisebeschreibungen, das ist eine ganz merkwürdige Idee des Fürsten. Die haben das schon damals nicht verstanden. Aber wir haben jetzt entziffert, dass das ein einheimischer, praktisch sächsischer Bergmann ist, der unter Webern im Schweizer Herkulaneum ausgräbt. Und wenn man Bärenhorst liest, ein Militär, der den Fürsten begleitet hat, dann gehen die durch diese Schächte rein in Herkulaneum und sehen unterirdisch 10, 15 Meter unter der Erde die Schätze. Und genau die Situation bauen sie nach. Das heißt, das ist ein Nymphäum, ist vorne Pompeji, hinten Herkulaneum und von der Seite, wenn sie übers Wasser schauen, dann haben sie immer so merkwürdige Weinberge gehabt. Und die Spitze des Vulkans, die Rückseite des Ausstiegs des Bergmannes ist, die war zugewachsen. Und jetzt haben wir die etwas freischneiden lassen, wir werden es weitermachen und plötzlich spiegelt sich der Vesuv, plötzlich spiegelt sich sozusagen Neapel wieder im Wasser und sie haben eine perfekte Reiseminiatur verdichtet in einem einzigen Element und das hatten wir bis jetzt vergessen und das ist im Garten öfters so und das haben wir die letzten 2 Jahre aufgedeckt und entdeckt und das ist spektakulär.
Vielleicht können Sie mir noch an einem Beispiel auch noch ein bisschen was erzählen über diesen Fürsten mit seinen Ideen. Der Drehberg, der dreht sich übrigens nicht wirklich, war wohl mal als Grabmal angelegt, ist dann aber was ganz anderes geworden. Was ist die Geschichte vom Drehberg?
Der Drehberg ist leider heute etwas verstellt durch Bauten, die früher dort nicht da waren. Wenn Sie von Focorode nach Wörlitz fahren, liegt er rechter Hand, scheinbar isoliert, in Wirklichkeit in verschiedenen Blickachsen eingebunden. Diese Blickachsen sind ganz wichtig. Der Drehberg ist eine Wallanlage mit einem Hügel in der Mitte und auf dem stand das Grabmal des Fürsten. Das heißt eine Doppelkuppelanlage, also 2 Kuppeln übereinander. Man konnte oben speisen, auf dem Balkon weithin sehend herumlaufen und man konnte eine Klappe aufmachen, dann hätte man unten sein Grab gesehen. Da hat er antike Säulen verbaut und alles war ganz schick, aber er hat sich dort nicht bestatten lassen. Und weil er sich dort nicht bestatten ließ, hat man schon 1824, also seine Nachfolger, Leopold IV., sein Enkel, haben die das Ganze abgebaut und der Drehberg blieb sozusagen nur als Wallanlage mit Hügel über. Ein Hügel übrigens, der an den Patroklos-Hügel erinnert, also den Freund des Achill, der in der Schlacht um Troja getötet wurde, also ein Bestattungshügel. Und das hat er bewusst gemacht mit diesem antiken Bezug und er hat dort mit der Fürstin für fast 20 Jahre ab 1774 Wettspiele abgehalten für die Jugend, die Lorbeerkränze bekamen und so weiter und so fort. Also eine ganz lustige Sache. Und dann aber muss man bedenken, das Ganze ist wieder genealogisch notiert und zwar deshalb, weil es liegt auf einer bronze-früheisenzeitlichen großen Wallburg oder Siedlung und das wusste der und darauf hat er das erbaut. Wir haben Grabungen gemacht im letzten Jahr und in diesem Jahr, wo wir das belegen konnten. Also wieder der antiken Bezug, wieder der Bezug zu seinen Vorfahren und ja, das ist eine ganz spektakuläre Angelegenheit und der Drehberg wird jetzt markiert mit einem Kunstwerk, so einer Art Meanderband, das um ihn herumläuft, das man dann aus der Luft gut sieht, aber auch wenn man dort ist.
Die Frage habe ich mir übrigens auch gestellt. Also wenn ein Archäologe, ein leidenschaftlicher Archäologe, Direktor und Vorstand der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz wird, mithin verantwortlich für eine große Parkanlage, wenn der da was Interessantes finden würde unter der Erde, dürfte der dann sagen, ich lasse jetzt die Bagger kommen? Oder gibt es da gewisse Konflikte?
Es gibt keine Konflikte, weil es gibt natürlich denkmalschutzrechtliche Genehmigungen.
Klar.
Und wir halten natürlich die ganzen Formalien ein. Und außerdem zerstören wir nichts beim Ausgraben. Wir tasten ja nicht irgendwelche Bauten an, sondern wir legen etwas wieder frei. Sie müssen sich vorstellen, die tollen Hügelgräber. Und all das war völlig zugewachsen. Niemand wusste es mehr. Und wenn die Dinge vergessen sind und zugewachsen sind und man es nicht weiß, dann werden die sukzessive zerstört. Man nimmt da mal Steine weg, man ändert etwas, man setzt große Bäume drauf, die den Hügel zerstören. All das ist natürlich passiert und jetzt, wo wir es wissen, können wir das Ganze entbuschen, wieder sichtbar machen und dann auch wieder besuchbar machen. Wir haben zum Beispiel den etruskischen Hügel am italienischen Bauernhaus ausgegraben und mit Erstaunen festgestellt, dass dort eine große Steinfront ist, die ein Großsteingrab erinnert, die aber in Wirklichkeit auch die Reiseerinnerung nach Rom sozusagen konnotiert, denn das ist das Gräberfeld von Veii, das dort abgebildet wird mit dem Königsgrabhügel. Und das haben wir überhaupt erst wieder freigelegt und man konnte es jetzt wieder sehen. Das war praktisch 150 Jahre vergessen.
Haben Sie sich eigentlich seit 2023 erst so intensiv mit Dessau-Wörlitz beschäftigt oder wussten Sie das alles vorher schon?
Nee, ich bin ja 2009 in das kleine Häuschen nach Wörlitz gezogen, zumindest am Wochenende war dort relativ häufig, habe dort meine Bücher geschrieben und meine Arbeiten gemacht und bin immer spazieren gegangen mit meiner Frau, die auch Archäologin ist, und als wir über den zugefrorenen Wörlitzer See liefen, haben wir zum ersten Mal das Großsteingrab gesehen. Das war ja alles zugepusht, nicht? Und eines Tages, als wir spazieren gingen, haben wir das Hügelgrab entdeckt und haben das freigelegt. Und dann haben wir natürlich immer, was Archäologen so machen, beispielsweise den Sonnenstand beobachtet. Und als wir mal in der Nähe von Weihnachten spazieren gehen, fiel uns auf, dass der Sonnenstrahl in den Dromos, also in den Gang unterm Pantheon fiel. Und dann haben wir uns überlegt, wann ist denn das der Fall? Und haben herausgefunden, dass das am 21. Dezember passiert, am kürzesten Tag des Jahres. Und da fällt Mittag um eins, weil wir eine Stunde Zeitverschiebung haben, die Sonne genau rein und erleuchtet den Gang praktisch, als würde die Sonne aufgehen. Und dort kann man dann in Nischen sitzen. Das hat der Fürst so gebaut und kann dieses Sonnenphänomen beobachten. Und was ist der Sinn? Dahinter liegt unter den Griechen natürlich als Basis des Griechischen eine Kuppel mit ägyptischen Göttern, nämlich mit Isis und Kanopus. Und Kanopus ist gleichzeitig Osiris. Osiris wird zerteilt in der ägyptischen Mythologie, den Nil heruntergeschwemmt, von Isis zusammengesetzt, also Tod und Leben. Und das zeigt sich, wenn der Lichtstrahl hereinfällt, Tod und Leben und gleichzeitig die Elbe, die den Nil symbolisiert und das Ganze zyklisch überschwemmt, sodass man sozusagen dieses ganze Ägyptologische dort rekonstruiert hat. Aber diese Ausrichtung auf den kürzesten Tag des Jahres, die war bis jetzt völlig unbekannt. Die ist aber in prähistorischen Monumenten häufig der Fall und insofern ist es kein großer Nachteil, dass Landschaftsarchäologen, denn das sind wir, mal die Landschaft anders betrachten, nicht als Einzelmonumente, sondern als komplexes Ganzes. Und wir haben das jetzt auch gezeigt in der Ausstellung Vulkane Großsteingräber. Da haben wir auch einen Katalog gemacht und in den Katalogbeiträgen kann man das Ganze lesen.
Wahnsinn. Wahnsinnige Geschichte. Und viel Geld in den nächsten 10 Jahren, 150 Millionen Euro für viele Gebäudesanierungen, die notwendig sind. Steganlagen müssen erneuert werden. Ist da schon was vorangekommen jetzt eigentlich? Oder wird das
ja,
alles
da ist was
werden?
Vorangekommen. Nicht, wir wären ja, jetzt sage ich es mal ganz plastisch, abgesoffen. Die Steganlagen, wo Zehntausende von Menschen ja den Park besuchen von dort aus, denn es ist ja ein Wasserpark. Es gibt nicht so viele Wasserparks in Deutschland. Von der Wasserlinie aus sehen Sie die Monumente am besten, nicht? Der Fürst hat 3 Sichtebenen gebaut, vom Pferd aus, zu Fuß und vom Wasser aus. Die vom Wasser aus ist ganz wichtig und da sehen Sie ganz entscheidende Sichtachsen. Und deshalb ist das Gondeln so wichtig und wir haben fantastische Gondler, die erklären auch den Park.
Das ist wirklich sehr, sehr schön.
Häufig.
Das sollte man sich mal gönnen.
Und es ist wahnsinnig günstig, da zu gondeln, nicht? Also das ist ein billiges, schönes Vergnügen mit das Schönste, was man in unserem Land machen kann. Und da braucht man aber Steganlagen, die stabil sind. Und unsere waren morsch und brüchig und wären uns wahrscheinlich vom TÜV gesperrt worden. Und in allerletzter Minute hat uns der Landtag gerettet. Das muss man hier mal positiv sagen und betonen. Der Landtag und die Landesregierung haben festgestellt, wups, das ist ja wirklich ein Problem, das wurde versäumt. Und jetzt haben wir den Steg neu gebaut. Der wird jetzt im Sommer eröffnet, also Ende Juni wird er eröffnet. Ja, dann haben wir einen sicheren Steg, der da die Unterkonstruktion perfekt ist, für die nächsten 30 Jahre halten wird.
150 Millionen. Schade, Harald Meller, dass man mit diesen Millionen nicht den Grundwasserspiegel anheben kann. Ich bin bei historischen Parkanlagen, habe ich immer gleich den Gedanken, oh Gott, schaffen das die alten Bäume noch, tieferes Grundwasser mit den Wurzeln zu erreichen, oder werden sie sterben? Großes Problem, ne?
Wir haben ungefähr 400 Großbäume im Park abgängig. Das ist eine riesige Zahl. Jeder kann den Verfall der Bäume sehen. Jeder kann die Konsequenzen der Trockenheit sehen. Wir haben eine ganze Menge Eichen auch an dem Deich, die tatsächlich alle sehr, sehr stark geschädigt sind. Und das ist ein riesiges Problem. Gleichzeitig ist es aber auch eine Chance und ein gewisses Reallabor dadurch, dass wir ja so viele Pflanzenarten aus der ganzen Welt haben und dass wir sehen, welche Eichenarten, welche Pflanzenarten überstehen diese Trockenheit besser.
Können Sie sich ja mit Tarant koppeln.
Genau. Welche überstehen die schlechter? Und wie muss man vielleicht in Zukunft handeln und wie muss man vielleicht präventiv mit gewissen Dingen umgehen? Wir haben jetzt schon das Wassermanagement geändert mit Herrn Puhlmann vom Biosphärenreservat. Das heißt, wir schauen, dass jetzt das Wasser länger zurückgehalten wird und nicht so schnell abfließt. Das kann man mit verschiedenen speziellen, so eine Art Staustufen machen, wo das Wasser auf einem gewissen Level zurückgehalten wird. Und wir unternehmen natürlich technisch, was geht. Wir werden aber nicht drum rumkommen, auch in gewisser Weise biologisch etwas zu unternehmen, indem wir etwa andere Eichenarten setzen aus südlicheren Gefilden, die besser mit Trockenheit umgehen können.
MDR Kultur trifft Harald Meller aus Anlass 25 Jahre Weltkulturerbe der UNESCO, das Gartenreich Dessau-Wörlitz, hat gefeiert, wird in diesem Jahr 2025 weiter feiern. Harald Meller seit 2023 für das Gartenreich als kommissarischer Direktor und Vorstand der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz zuständig. Und für Harald Meller und für alle anderen, die Ella Fitzgerald lieben, jetzt Cheek to Cheek.
Gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven and my heart beats so that I can the highest peak. to cheek. Out together, dancing cheek to cheek. Out together, dancing cheek to cheek.
The Lost Berlin Tapes, Ella Fitzgerald, Cheek to Cheek für Harald Meller, Gast bei MDR Kultur trifft, Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, Direktor des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und seit 2023 kommissarischer Direktor und Vorstand der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Harald Meller, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Ja, carpe diem oder auf gut Deutsch, mach was, denn das Leben ist gleich vorbei.
Von wem haben Sie das mitgegeben bekommen?
Ach, das überlegt man sich selbst, nicht? Also man merkt, dass das Leben kurz ist und dass man was tun muss, vor allem wenn man älter wird. Und ich habe immer gerne Dinge gemacht, die man nicht wiederholen kann. Und bin ein aktiver Mensch, nicht? Also passt das Lebensmotto.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Ja, natürlich Tausende, weil Bildung ist mein Job. Aber vor 3 Wochen waren wir mit etwa 50 Wissenschaftlern im Landesmuseum zusammengesessen und haben die Ergebnisse der Blockbergung zur Schamanin von Bad Dürnberg ausgewertet. Nicht? Da habe ich ja schon ein Buch geschrieben, da denkt man, da weiß man alles, aber das ist bei Weitem nicht so. Und da gibt es unfassbare Methoden heutzutage, wenn man hochauflösend untersucht. Und eine Kollegin sagte, Frau Entmann, die macht Pollen, sagt sie, ja, sie hat die und die Blütenpflanzen und die Schamanin, das ergibt sich gleich in meinem Kopf, nicht? Hat wahrscheinlich so ein Blumengebinde um die Haare oder um den Kopf, nicht? Man kann auch sagen, dass sie wahrscheinlich dann im Juni oder Juli bestattet wurde, weil nur da gibt's diese Blüten, nicht? Also so weit kann man da gehen. Aber dann sagte die Frau Entmann, Mensch, da ist was ganz Komisches, nicht? Ich habe dort so eine Algenart, das kann dort oben auf dem Plateau nicht sein. Und dann sagte Tuija Kikkinen, eine fantastische Kollegin aus Helsinki, ja, aber es wundert mich gar nicht, weil die hat ja ganz viele Federn drin. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, im Sand, da sieht man nichts mit dem bloßen Auge. Entdecken die mit dem Mikroskop zerbrochene kleine Federstücke von Vögeln, die vor 9000 Jahren lebten und der Schamanin mitgegeben waren, also Vogelschwingen, Federn und so weiter. Und da sagt sie, da ist eine Entenart dabei und da die so auf dem Wasser ist, lagern sich ganz häufig genau diese Algen in die Federn ein und deshalb hast du die Algen drin, denn ich habe diese Entenart mit den Federn identifiziert. Oder ein Kollege sagt, der macht Bodenchemie, Herr Professor Glaser aus der Uni Halle, ein fantastischer Kollege, und der sagt, Mensch, ich habe ja Nachweise von schwarzem Fell. Ich kann es gar nicht glauben, dass man schwarzes Fell in der Bodenchemie feststellen kann. Und dann sagt Vernier, ein fantastischer Mensch, der alte DNA macht und die aus Böden extrahiert, sagt er, naja, das wundert mich gar nicht. Wir haben Wolf oder auf alle Fälle Kaniden und die Kollegin hat davon auch noch ein Haar und plötzlich setzt sich ein Bild zusammen und das alles aufgrund der neuesten Forschungsergebnisse. Und das ist einfach etwas, da sitzt man so da und denkt, wow, hier fügt sich aus ganz, ganz vielen Ecken, aus ganz, ganz großem Spezialwissen ein Gesamtbild zusammen, wo wir diese einzigartige Frau, die uns so viel lernt, wie das Leben anders war vor 10.000 Jahren oder 9.000 Jahren, die uns lernt, dass wir 99% der Menschheitsgeschichte völlig anders leben als heute und dass das unser sozusagen unser genetischer eigentlicher Lebenscode ist, nicht? Diese Frau, die damals eine der bedeutendsten Menschen war überhaupt, die lernt uns immer noch so viel. Und als dann Walter Wohlgemuth, Professor Wohlgemuth, der hier in der Halleschen Klinik Röntgenarzt ist, der Chef der Radiologie, uns erklärte, dass man aufgrund der Knochen in ihrem Nacken genau feststellen kann, welche Krankheit sie hatte, die sie zu einer visionären Schamanin macht und das genau im Krankheitsbild modellieren kann, weil man nämlich in einer weltweiten Datenbank genau diese Anomalien erfasst. Die gibt es 1 zu 50 Millionen, also sehr, sehr selten. Aber man hat ja Patienten, wo man weiß, welche Effekte das dann gibt. Dann denkst du, wow, das ist völlig unglaublich. Ich kriege ein vollständiges Lebensbild von jemandem, von dem wir aber immer noch viel lernen können.
Ich fand ja auch sehr, sehr interessant, Himmelsscheibe von Nebra werden viele Menschen gesehen haben oder zumindest davon gehört haben oder Abbildungen gesehen haben. Da gab es jetzt auch wieder neue Untersuchungen, indem man ein Ministückchen der Himmelsscheibe untersucht hat und daraufhin sagen kann, wie sie hergestellt wurde. nämlich in mehreren Schritten, wenn ich das richtig gelernt habe, mehrfach abkühlen lassen und wieder neu erhitzt.
Genau, wir sind ja oft gar nicht so stolz auf das, was wir im Land haben, nicht? Und das finde ich immer so bedauerlich. Wir haben in Magdeburg eine fantastische Uni und da haben wir Professor Halle und sein Team und das sind mit weltweit die Besten in Metallverformung erforschen, nicht? Und die haben nun erforscht, wie die Himmelsscheibe sozusagen gemacht wurde, denn da kann man praktisch sehen, ich erkläre es mal ganz einfach, wie die Elemente Zinn und Kupfer, aus denen die Himmelsscheibe besteht, gehämmert und verformt werden, sozusagen von runden Kugeln zu flachen Pfannen. Kuchen. Und je nachdem, wie flach das ist, weiß man dann, wie lang es gehämmert wurde, weil wir vor den Toren von Halle mit Herbert Bauer einen Schmied haben, den Kupferschmied, die gibt es eigentlich gar nicht mehr, der das Ganze nachbauen kann und der baut das nach und dann zählen wir, wie oft er schmiedet und dann messen wir das dort und dann schauen wir, wie die Himmelsscheibe wirklich ausschaut und am Ende wissen wir ganz, ganz genau, wie die Himmelsscheibe gemacht haben und ich meine, dann kann man das auch richtig einordnen. Sowas wird bei Nature veröffentlicht. Und Nature-Veröffentlichungen gibt es nicht so oft. Man sieht also, wir spielen wissenschaftlich in der internationalen Liga und das 25 Jahre nach der Entdeckung der Himmelsscheibe beziehungsweise nachdem die Himmelsscheibe von Nebra hier ins Landesmuseum kommt. Das ist schon bemerkenswert.
Stolz. Das bringt mich auf was, was Ihnen möglicherweise nicht so gut gefällt, nämlich eine Initiative der AfD im Magdeburger Landtag, nämlich eine Landeskampagne Deutsch denken als Alternative zu dem Motto Modern denken und einen Stolzpass, also Einrichtungen aus der deutschen Geschichte, auf die man stolz sein kann, Anlässe, Gedenkstätten etc. pp., auch als Alternative zu den Besuchen von KZ-Gedenkstätten. Da gab es eine Positionierung der Stiftung in Sachsen-Anhalt, weil sie das überhaupt nicht nachvollziehen können und gut finden.
Ja, da haben sich die fünf großen Stiftungen positioniert und zwar ganz, ganz klar positioniert, indem wir dagegen hielten und indem wir Nietzsche voranstellten, nicht? Der praktisch sagt, Deutsch denken, ich kann vieles, aber das schaffe ich nicht, nicht? Wir leben in einer europäischen Welt und wir leben nicht in einer Welt, in der man einen Rückgriff macht auf Dinge des zweiten Drittels des 20. Jahrhunderts, nicht? Wir haben es ja schon mal erlebt, dass Quedlinburg missbraucht wurde zu dunklen Nazi-Zeiten und dass man dort Heinrich missbraucht hat. Und jetzt ist es so, dass man auf keinen Fall Otto beispielsweise für die deutsche Geschichte und für das Nationale allein verantwortlich machen bzw. missbrauchen kann. Otto hätte sich als Sachse gefühlt, Otto hätte sich vor allem aber als römischer Kaiser gefühlt. Aber Deutsch in dieser Form gibt's weder im 10. Jahrhundert noch im 11. Jahrhundert. Das gibt's in dieser Zeit nicht. Diese Identität existiert nicht. Das sind Dinge, die jetzt politisch erfunden werden, um sie jetzt zu instrumentalisieren. Die Instrumentalisierung von Geschichte ist etwas völlig Absurdes, das wir ablehnen. Und vor allem dieses Ausgrenzen von anderen, und das sieht man an den Gedenkstätten nicht. Man will nicht das nutzen, was wir haben. Wir haben eine wunderbare Straße der Romanik, da können wir stolz drauf sein. Wir haben Gedenkstätten, an denen können wir uns erinnern. Aber was wir nicht brauchen, ist ein Stolzpass oder irgendwas Ähnliches.
Oder eine Straße des Deutschen Reiches.
Ja, oder eine Straße des Deutschen Reiches oder so etwas. Das geht eigentlich einfach in die Richtung, wo man sagen muss, das machen Leute, die gesichert rechtsextrem sind und das halten wir für sehr problematisch.
Und über Otto sprechen Sie nicht von ungefähr, denn da planen Sie eine nächste Publikation.
Das ist richtig, wir haben gerade einen Otto-Forschungsschwerpunkt.
Über Otto weiß man jetzt alles, es ist doch nun so viel publiziert worden.
Wir haben einen Forschungsschwerpunkt zu Ottonen. Wir haben Helfter entdeckt, die Pfalz. Wir wissen also ganz genau, wo die Pfalz-Helfter liegt. Und in Helfter sitzt also Otto II. Und Theophano nicht. Das ist schon eine Nummer. Theophano blickt sozusagen über den süßen und über den salzigen See von dort aus in eine ganz wunderbare Landschaft. Wir haben in Memleben etwas entdeckt, was man immer schon suchte, nämlich die ottonische Pfalz. Man hatte ja nur, oder die von Heinrich nicht, man hatte immer nur den großen Kirchenbau von Otto II. Und wir haben die gesamten Versorgungssiedlungen entdeckt. Das haben Professor Biermann und Herr Dr. Grönwald gemacht, nicht? Und Herr Dr. Wehner. Und dann haben wir die ganzen Sperrfestungen entdeckt, nicht? Die diese ganze Pfalz abschotten. Das ist also schon ganz spektakulär archäologisch. In Magdeburg haben wir eine Kirchen- oder Palastanlage entdeckt. Da haben wir neu chronologische Verbindung gemacht, sodass man das viel, viel besser verstehen, Magdeburg. Da erscheint jetzt eine große Dissertation von Frau Christ, angeleitet von dem Kollegen Untermann. Das heißt, wir haben also eine große Menge an neuen Forschungsergebnissen. Wir haben natürlich auch die Textilforschung vorangetrieben bei Wichmann und so weiter. Und wir haben neue DNA-Untersuchungen, die uns natürlich jetzt die Menschen der damaligen Zeit in ihren verwandtschaftlichen Verbindungen näher bringen. Vor allem aber werden wir natürlich, ohne das jetzt angestrebt zu haben, etwas zu Otto selbst erfahren. Denn das konnten Sie ja der Zeitung entnehmen, das Grab mal von Otto in Magdeburg. Da haben wir einfach Glück gehabt, dass es nicht kollabiert ist. Das ist schwer geschädigt durch verschiedene rostige Keile, die unten angebracht waren, das Grabmal verschoben haben. Das hat verschiedene Risse. In der Vergangenheit war es öfters schon geflickt worden. Aber das ist, wie gesagt, stark gefährdet. Und wir wollen es jetzt so stabilisieren, alle gemeinsam mit der Kirchgemeinde, der Domgemeinde, mit den Verantwortlichen der Kulturstiftung unter der Leitung von Herrn Dr. Philipsen, es so stabilisieren, dass es für die nächsten 500 Jahre hält. Und deshalb werden wir natürlich auch die Grablege von Otto selbst untersuchen.
Herr Möller, Sie gestatten, dass ich mal ganz kurz zurückdenke in die 70er Jahre. Da waren Sie dann 11, 12, 13, 14, 15. Und ich frage mich, waren Sie damals auch schon so ein begeisternder Erzähler?
Naja, ich konnte nicht so viel erzählen, weil ich nicht so viel wusste.
Haben Sie die Schule ernst genommen?
Ich habe dort viel gelesen. Ich habe die Schule mäßig ernst genommen, weil ich einen Nachbar hatte, der war Paläontologe, Herr Dr. Gregor, und der hat mich immer zu Ausgrabungen mitgenommen.
Nicht? Das fanden Sie spannend?
Das fand ich irre spannend. Und manchmal waren die Ausgrabungen natürlich auch während der Schulzeit, das ließ sich nicht vermeiden. Und die Ausgrabungen waren auf alle Fälle interessanter, nicht? Wir haben damals Miozäne Pflanzengesellschaften und tertiäre Pflanzengesellschaften gemacht im Donautal und an anderer Stelle. Und dann haben wir auch mal eine Schildkröte entdeckt oder sowas. Und sowas fand ich unglaublich spannend. Und die Erforschung dessen fand ich auch spannend. Das habe ich so beobachtet sozusagen und viel gelernt über Geologie. Und das war dann der Ausgangspunkt, später Archäologie zu machen.
Und Sie waren auf der Shortlist für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse mit einem Werk, das finde ich sehr, sehr spannend, die Evolution der Gewalt, warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen, eine Menschheitsgeschichte. Ausgehend von der Tatsache, und wir reden ja täglich drüber, dass offensichtlich Kriege nicht vermeidbar sind. Und da schauen Sie zurück in die Geschichte und sagen, naja, also Natur oder Gott gegeben ist das jetzt nicht unbedingt mit den Kriegen. Das begann eigentlich erst, als Menschen sesshaft geworden sind und Territorien abgesteckt haben und Territorien erweitert haben. Da begann das mit den Kriegen. Welche Botschaft wollen Sie mit dem Buch vermitteln? Dass wir uns schlechter machen und schlechter denken, als wir eigentlich sind?
Ja, das Buch habe ich ja zusammengeschrieben mit einem fantastischen Evolutionsbiologen, Karel van Schaik, der sozusagen Affen und die menschliche Evolution erforscht, und zusammen mit Kai Michel, einem großartigen Historiker. Das heißt, wir decken die ganze Spanne ab, von der Archäologie über die Bonobos und die Schimpansen bis hin zur neueren Geschichte. Und das sind mithin einige Millionen Jahre. Das kann man alleine gar nicht machen, und wir haben eine tolle Zusammenarbeit. Und was wir eindeutig zeigen können, ist, dass 99% der Menschheitsgeschichte es keinen Krieg gibt. Der Mensch nicht von Haus aus ein räuberisches, mörderisches, kriegerisches Wesen ist. Der Mensch ist aggressiv. Der erste Mordfall, den wir belegen können, ist 400.000 Jahre alt in Atapuerca. Da wird einem der Schädel eingeschlagen. Aber der Mensch tötet nicht einfach irgendwelche anderen Leute, die er eigentlich kaum kennt, überfällt andere Dörfer oder so, sondern der Mensch ist in allererster Linie, das können wir sehr schön zeigen, über Jahrhunderttausende, weil es sein muss, kooperativ. Das heißt, in den Weiten der Steppe, wenn man Jäger ist, ist man froh, wenn man jemand anderen trifft, wenn man jemanden kennenlernt, mit dem man zusammenleben kann und Kinder bekommen kann und so weiter und so fort. Das ist der große Vorteil. Und man ist also kooperativ. Krieg beginnt erst, wenn die Menschen sesshaft werden, wenn die Gesellschaften komplexer werden und letztlich richtig groß ausgeweitet mit Stadtstaaten und Diktatoren. Und Krieg ist sehr stark an Diktaturen gebunden, von Diktaturen, das sehen wir auch heute noch, gehen sehr, sehr viel mehr Kriege aus. Von Demokratien gehen vergleichsweise wenig Kriege aus. Ja, und da kann man viel davon lernen. Man kann nämlich lernen, dass die Erzählung, dass Krieg das menschlich Natürliche sei, ein Herrschaftsinstrument ist, das erst erfunden wurde in diesen Diktaturen letztlich und Menschen dazu bringt, sich schlecht zu fühlen, sich schuldig zu fühlen, andere Gruppen zu hassen.
Das wiederum
ist atavistisches Erbe. Es ist nämlich so, wenn man in der Steppe lebt und wird von Prädatoren, also Löwen oder Leoparden, angegriffen, dann schart man sich ganz schnell um jemanden Kompetenten, der kurzzeitig ein Führer ist. Und dann heißt Rally around the flag, also wir versammeln uns um die Flagge und wir verteidigen uns. Und das ist ja etwas, was wir jetzt gerade in Russland oder auch in solchen Konflikten immer sehen. Es wird sofort ein Angriff postuliert. Keiner sagt, ich bin Diktator und überfall die anderen, weil ich will Land gewinnen, sondern und jeder sagt, oh, wir sind die Armen, wir werden angegriffen, unsere Religion, unsere Lebensweise wird bedroht. Und dann versammeln sich die Leute sozusagen, um sich zu verteidigen. Das sind alles Manipulationsmechanismen. Aber das ganz Wichtige ist, es ist nicht die grundlegende menschliche Natur. Unsere grundlegende Natur ist friedlich. Wenn ich Vorträge halte und ich frage die Menschen, wer würde einen Krieg befürworten? Keiner ist für Krieg, alle sind für Frieden, aber sie werden dennoch von wenigen dazu gebracht, Kriege zu führen. Und das ist etwas, was wir verhindern müssen, denn ich darf daran erinnern, über Jahrtausende schien es völlig natürlich und logisch und Teil der menschlichen Kultur, dass man Sklaverei hat. Sklaverei haben wir erst vor kurzem nicht völlig beseitigt, aber als Möglichkeit ausgerottet. Und da haben wir sozusagen mit Kultur und eine andere Kulturtechnik verschwinden lassen. Und ich glaube auch, dass man im Grunde irgendwann mal Krieg ernster bekämpfen sollte, etwa so, wie wir den Klimawandel bekämpfen. Da aber in diesen ganzen Fernsehsendungen, die man sieht, und in diesen ganzen Büchern und der Flut von Literatur zum Krieg immer so getan wird, als sei Krieg gleichsam natürlich, als könnten wir nichts machen, müssen wir etwas dagegen stellen. Denn wenn man weiß, dass man etwas tun kann und was man tun kann, dann hat man auf alle Fälle schon mal eine bessere Ausgangsposition. Also Archäologie, Kulturgeschichte ist etwas, was uns im Leben auch heute tatsächlich real hilft.
Und vor dem Hintergrund die Frage, welche Rolle spielt bei diesen Gedanken, die Sie gerade formuliert haben, Harald Meller, das neue Museum 1632 in Lützen?
Das Museum ist so toll, dass ich eine Gänsehaut bekomme. Und ich bekomme auch eine Gänsehaut, als ich zum ersten Mal dieses Massengrab sah. Denn Sie müssen eins wissen, in Lützen findet eine der brutalsten Schlachten der Menschheitsgeschichte statt. Dort trifft Wallenstein auf Gustav Adolf, den schwedischen König. Der schwedische König stirbt in der Schlacht, aber 7.000, 8.000, 9.000 Leute verlieren ihr Leben. Es wird nur vom König gesprochen und nicht von den normalen Menschen. Die Massengräber gibt es kaum noch, weil die Massengräber nämlich später wieder ausgegraben werden, weil man daraus entweder Dünger gewinnt oder später sogar Zucker filtriert, nicht? Also so Massengräber werden sozusagen wiederverwendet. Dieses Massengrab wurde gefunden. Wir haben es geborgen, wir haben es präpariert und ich habe zahllose Schuldlassen geführt und keiner hat mit dem Handy gedattelt, jeder hat geschwiegen und jeder war ergriffen, weil man versteht, diese Menschen, die dort liegen, nackt, entkleidet, geplündert, die sind morgens in die Schlacht gezogen, haben geglaubt zu überleben und du erkennst nicht mehr, wer war Schwede, wer war Deutsche, wer war Österreicher, alle liegen durcheinander und alle sind in einem namenlosen Grauen gestorben, obwohl sie gedacht haben, sie werden die Schlacht überleben. Und die alliterierten Bauern von Lützen haben den letzten Toten, den sie drauflegten, als gekreuzigten Christus draufgelegt, so als wollten uns die Bauern über die Zeit sagen, dafür haben wir also gekämpft, alle für die gleiche Religion, für den gleichen Glauben, haben wir sozusagen den schrecklichsten Krieg Mitteleuropas bis zu dieser Zeit entfacht, denn bis zu 50% der Bevölkerung sterben ja. Und die Soldaten, das sehen wir, und wir können ihnen wieder ein Gesicht geben, die haben ja nicht freiwillig gekämpft, die haben in der Kindheit gehungert, sodass sie krumme Beine hatten und sparen dann später als Soldaten gut ernährt. Das heißt, die Armen haben sich verdient, um überhaupt in diesem Krieg weiterleben zu können. Und das ist sehr, sehr ergreifend. Und wir haben diese Blockbergung senkrecht aufgestellt, wie sozusagen ein Triptychon. Und das ist für mich ein Mahnmal gegen den Krieg, dass alle Kunstwerke, vielleicht mit Ausnahme von Guernica, gegen den Krieg zumindest gleichzustellen ist, wenn nicht schlecht.
Knackmoderne Architektur, gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und die Kollegen dort in Lützen machen das sehr, sehr gut.
So, ich fasse zusammen. Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich immer, aber jetzt erst recht in diesem Jubiläumsjahr, 25 Jahre Weltkulturerbe, eine wunderbare Adresse mit gerade im Vergleich mit Venedig lächerlich preiswerten Gondelfahrmöglichkeiten. Also da muss man auf jeden Fall hin. Das Museum 1632 in Lützen, eine erste Adresse. Das sind Empfehlungen aus berufenem Munde von Harald Meller. Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle, Direktor des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und seit 2023 kommissarischer Direktor im Vorstand der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. Wie lange, Harald Meller, gedenken Sie denn, kommissarischer Direktor und Vorstand der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz zu bleiben?
Das hängt davon ab, wann es uns gelingt, die Stelle wieder zu besetzen. Wir hatten ja gewisse juristische Schwierigkeiten.
Mit der bisherigen Brigitte Mann.
Mit der Direktorin, deren Amtszeit nach 5 Jahren endete. Und da ist auch noch ein Rechtsstreit anhängig und davon wird es abhängen, wann man die Stelle wieder besetzen kann. Ich habe das ja nicht sozusagen gemacht, weil ich nichts anderes zu tun hatte, sondern ich habe das gemacht, weil es notwendig ist, dass die Stiftung einen Vorstand hat, dass der Vorstand auch sich um Drittmittel bewerben kann, was ja auch erfolgreich gelungen ist. Und ich betrachte das aber nicht als Last, sondern ich betrachte das als Privileg. Ich habe natürlich jetzt 2 Jobs und ganz offen gestanden, mache ich seitdem kaum was anderes als arbeiten, aber das ist nicht das Allerschlimmste. Die Arbeit macht Spaß. Ich habe fantastische Kollegen dort in Dessau-Wörlitz, mit denen wir wunderbar zusammenarbeiten. Wir haben Bürgermeister wie Herrn Strömer hier in Wörlitz, die einfach unglaublich toll mitziehen. Wir haben eine Gesellschaft der Freunde, die wahnsinnig engagiert ist. Die Menschen vor Ort sind liebendes Gartenreich und unterstützen uns. Die Mitarbeiter sind wirklich nicht nur engagiert, sondern enthusiastisch, nicht, ob das die Gondler sind, ob das die Kastellane sind. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es macht Spaß, in so einem Team zu arbeiten. Und da ich gerne arbeite, macht es auch nichts aus, sondern befeuert mich eigentlich eher.
Genau, und Sie haben verlängert und wollen bis 70 arbeiten.
Naja, der Ministerpräsident war so nett, mir zu genehmigen, dass ich die Dienstzeit verlängere, weil ich ja meine archäologischen Publikationsprojekte etwas nach hinten stellen musste. Normalerweise würde ich nächstes Jahr in Rente gehen, und um die ganzen Dinge zu schaffen und dem Ganzen einen sicheren Übergang zu gewährleisten, war der Ministerpräsident und war auch die Politik so nett, mir die Amtszeit zu verlängern, sodass ich das Vergnügen habe, bis 70 zu arbeiten, was wirklich ein Vergnügen ist.
Und das vermitteln Sie auch sehr schön, Harald Meller.
Dankeschön.
Kein Hauch von Erschöpfung.
Nein, gar
oder,
nicht.
Oder Ermüdung bei Ihnen spürbar. Das war MDR Kultur trifft. In der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille. In der kommenden Woche ist Lars Neuenfeld zu Gast, Festivalleiter des Kunstfestivals Begehungen, das im Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz vom 18. Juli bis zum 17. August im stillgelegten Braunkohleheizkraftwerk Nord stattfinden wird.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.